sprechen wir mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht können wir fragen, was ihr da seht. Genau. Vielleicht noch ein bisschen genauer. Es gibt eine Besonderheit auf dem Bild, die wird einmalig. Ihr müsst ganz genau hingucken. Vielleicht müsst ihr auch viel hineininterpretieren. Ich zeige euch mal das nächste Bild. Das ist kein besonderer Blauton. So, vielleicht bei dem Foto. Oh, das ist ein. Genau. Simon hat schon gesagt. Genau. Nächste Foto, da sehen wir es wahrscheinlich jetzt eindeutig. Barack Obama malert. Als nämlich 2009 Barack Obama zum ersten Mal in sein Amt zum US-Präsident eingeführt worden ist, hat er im ganzen Land eine Hilfs- und Freiwillige-Aktion gestartet. Und die hat er den Bürger der Bürgerrechtsikone Martin Luther King gewidmet. Er selbst tauchte in Freizeitkleidung, geht bei ihm auch als Freizeitkleidung, ein Hemd und eine Anzugshose, von einem Obdachlosenheim auf und hat dort geholfen, das Gebäude wieder neu zu tapezieren, die Wände neu zu streichen. Mag sein, er hat es auch für sein Image gemacht oder für die entsprechenden Bilder in der Presse. Aber er hat damit gezeigt, wie er sein Amt als Präsident versteht, nämlich als Präsident dem Menschen dienen. Also der mächtigste Mensch der Welt, der erniedrigt sich selber, um Obdachlose zu helfen. Der Apostel Paulus empfiehlt sogar diesen Abstieg als christliche Grundhaltung. So wie Jesus abgestiegen ist, so sollt auch ihr Christen euch selbst erniedrigen, sagt er. Ob sich hier wieder viele freiwillig finden, ist manchmal fraglich. Wir leben in so einer Welt, Ellenbogengemeinschaft, jeder versucht sein eigenes Recht durchzusetzen. Ich zuerst heißt doch meistens. Und hierzu gehört Mut, nämlich der Mut zur Demut. Ah, weiß war doch nicht so eine gute Entscheidung. In Philipper 2, Vers 5, woraus auch unser Predigtext ist, heißt: Orientiert euch an Jesus Christus. Und wie uns das gelingen kann, und wir dann vielleicht auch den Mut finden zur Demut, da können wir dann gespannt sein auf die Predigt von der Eli. Genau. Ich möchte jetzt noch ein Lied singen. Goodness of God.
Ja, das Lied ist einfach immer toll, wenn man es singen darf. Aber ich gehe nachher nochmal drauf ein. Jetzt erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Der heutige Bibeltext zu meinem Thema Mut zur Demut steht in Philipperbrief 2, 5 bis 11, wo es heißt: Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für ein Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Der Philipperbrief wurde vom Apostel Paulus aus seiner Zeit in der Gefangenschaft in Rom an die Gemeinde in Philippi im heutigen Griechenland geschrieben. Die Gemeinde wusste, dass er momentan in Gefangenschaft ist und hat einen Boten gesandt, um Paulus mit Geldmittel die Gefangenschaft zu erleichtern. Und dabei hat er auch mitbekommen, dass zwei Frauen in der Gemeinde Streit miteinander haben. Also schrieb er den Brief vordergründig, damit er sich für die Geldmittel bedankt, die er bekommen hat, aber er nutzte den Brief auch, um seinen Teil dazu beizutragen, dass dieser Streit innerhalb der Gemeinde beglichen werden konnte. Und dabei war es ihm wichtig, dass die Gemeinde im Umgang miteinander sich an dem orientiert, wie Christus gelebt hat. Dass sie sich an dem Maßstab von Jesus Christus orientiert. Und dazu nutzte er ein damals sehr bekanntes Lied, man nennt es den Philipperhymnus oder auch Christushymnus, welcher im heutigen Bibeltext zitiert wird. Des Weiteren wird auch deutlich, dass die Gemeinde damals schon auch in der ersten und zweiten Generation verbindliche Formulierungen für den Glauben gebraucht hat. Da sie ja das Neue Testament noch nicht hatten und somit sich neben mündlichen Überlieferungen und mündliches Weitersagen auch auf schriftliche Sachen konzentrieren wollten, wie zum Beispiel Briefe von Paulus oder eben Liedtexte. Und als ich mir die Stelle durchgelesen habe und auch die Verse, die davor kamen und die danach kamen, habe ich so gar nicht realisiert, dass es sich ja um einen Liedtext handelt. Ich dachte erst, das ist ja aus Paulus eigener Feder, seine eigenen Gedanken. Aber Paulus setzte diesen Philipperhymnus so gekonnt in seinen Brief ein, dass es gar nicht auffiel, finde ich. Also lest euch mal daheim selber durch und schaut, ob ihr da irgendwie einen Unterschied merkt. Aber also ich habe es zuerst nicht erkannt. Aber warum sollte er diesen Liedtext auch nicht einbetten, fragte ich mich. Denn der Text hat eine erstaunliche Tiefe. Und er soll auch als Appell an das Verhalten jedes einzelnen Lesers oder Sängers dienen. Und zwar, dass man sich vor Augen führt, was Jesus alles für uns getan hat. Und somit selbst über sein eigenes Leben nachzudenken und dabei immer im Kopf behalten, wie Jesu Leben und Charakter war. Und obwohl man aus dieser ganzen Stelle, die hier jetzt anzeigt ist, und auch aus den Versen davor und danach so viel rausziehen kann, da steckt so viel Input drin. Also ich würde euch empfehlen, den ganzen Philipperbrief mal durchzulesen. Es ist wirklich ein sehr schöner Brief. Habe ich mich jetzt auf die Demut konzentriert, die hier zwar nicht als Wort genannt ist, aber die definitiv in den Versen mitschwingt. Denn die Demut war auch eins der Dinge, die Paulus der Gemeinde aufs Herz legen wollte. Gerade auch in dem Kontext, dass es da momentan Zwistigkeiten gab. Das Wort Demut lässt sich herunterbrechen auf zwei Wörter. Zum einen dienen und Mut, somit Mut zum Dienen. Im Philipperhymnus sahen wir, dass sich der Liedtext darauf konzentriert, wie Jesus sich selbst erniedrigte, demütig den Platz als Menschen auf der Erde einnahm, Gottes Willen ausgeführt hat und nach seinem Opfertod zu seinem rechtmäßigen Platz an Gottes Seite wieder zurückgekehrt ist. Jesus war somit demütig und bereit, all seine Rechte aufzugeben, um Gott zu gehorchen und den Menschen zu dienen. Wie auch Jesus selbst in Markus 10, Vers 42 bis 45 schon sagte, ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn, also er selbst, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Und trotz, dass Jesus diese dienende und demütige Einstellung hatte, gab er deshalb sein Gottsein nicht auf. Aber er verzichtete darauf, es vor den Menschen Gestalt annehmen zu lassen, weil diese unbändige Kraft die Menschen erschreckt hätte. Gott möchte nicht unsere Angst, sondern unsere Liebe. Daher war der Zugang von Mensch zu Mensch die einzig passende Möglichkeit, dass wir Menschen Gottes Wesen und seine Liebe verstehen und erfahren dürfen. Auch heute noch lohnt es sich in jeder persönlichen oder sozialethischen Frage, sich selbst die schlichte Frage zu stellen: Was hätte Jesus getan? Was würde Jesus in dieser Situation tun? Und die Aufforderung, die wir da aus dem Bibelvers hatten, in Vers 5, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für ein Maßstab Jesus Christus gesetzt hat, soll uns dazu anleiten, dass wir unser Leben von den gleichen Prinzipien leiten lassen, die das Leben von Jesus Christus bestimmt haben. Dazu steht folgender Vers aus dem Paulusbrief an die Kolosser in Kapitel 3, Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. An sich ist jedes Wort davon schon ein großer Packen, aber ja, die Demut gehört da auch dazu. Und auf der einen Seite ist es toll, dass Jesus uns dieses Leitbild gibt. Ja, das ist eine super Richtschnur für unser Leben. Auf der anderen Seite aber müssen wir bedenken, dass wir aus eigener Kraft diese ganzen großen Eigenschaften, die da genannt sind, nicht erfüllen können. Es geht nur, wenn wir Gottes Geist in uns einladen, wenn wir Jesus in uns willkommen heißen, dann können wir seinem Vorbild entsprechen. In meiner Teenie-Zeit, und vielleicht gibt es das auch heute noch, gab es immer diese Armbändchen mit allen möglichen Buchstaben drauf. In dem Fall möchte ich von WWJG erzählen. What would Jesus do? Die waren damals ziemlich in und die meisten aus dem Teenie-Kreis oder sonst wo hatten sie am Arm. Also What would Jesus do heißt übersetzt, was würde Jesus tun? Obwohl das ein äußeres Zeichen war, das war ein schlichtes Armband am Handgelenk. Aber es war mir immer wieder eine Erinnerung in schwierigen Situationen. Das heißt, da habe ich mich dann manchmal wirklich, habe ich auf mein Handgelenk geschaut und mich ganz bewusst an Jesus erinnert. Ich ging dann gedanklich einen Schritt zurück und habe mir überlegt, okay, wie würde Jesus jetzt die Situation handhaben? Und es hat manchmal wirklich geholfen. Ich konnte es nicht immer umsetzen. So war es auch nicht, aber wirklich hin und wieder konnte ich das in meinem Inneren nochmal verdeutlichen und nochmal dann nicht einen Schritt zurückgehen und auf die Situation schauen und überlegen, wie hätte Jesus wohl gehandelt. Und gerade in so Streitgesprächen, wo man sich gegeneinander aufhetzt, es wird immer lauter oder gemeiner und man versucht, den anderen niederzudrücken. Also es gibt ja wirklich schwierige Situationen im Leben. Und dann kann es diese Situation entschärfen, weil man dann entgegen der menschlichen Erwartung handeln wird. Man kann sagen, hey, es tut mir leid, man kann sich entschuldigen, man kann Vergebung aussprechen, man kann all die Dinge tun, der Gegenüber wahrscheinlich auch schon mal schlucken muss, weil das komplett konträr ist zu dem, was eigentlich in so einer Situation ablaufen würde. Und heutzutage ist das Wort Demut nicht das beliebteste Wort, würde ich mal sagen. Es ist regelrecht unpopulär und findet außerhalb vom christlichen Kontext nur selten positiven Anklang. Hierbei hilft es nicht, dass bekannte Philosophen wie zum Beispiel Nietzsche Demut als gefährliche, verleumderische Ideale, hinter denen sich Feigheit und Schwäche verstecken, definierte. Des Weiteren hilft es auch nicht, dass das Wort Demut mit den Wörtern Demütigung und Demütigen verwandt ist. Was bedeutet, jemand durch Worte oder Handlungen erniedrigen, in seiner Würde und seinem Stolz verletzen? Also wenn man Wikipedia fragt, dann sind das die allgemein geltenden Definitionen von Demütigung. Wir haben jetzt schon einiges aus dem biblischen Kontext über Demut und deren Zusammenhang mit Dienen erfahren. Also wie kann man weiterhin das Wort Demut im biblischen Sinn verstehen? Hier gibt es eine ganze Auswahl an Bibelstellen, wo Demut vorkommt, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Allerdings, wenn man sich eh schon im Philipperbrief aufhält, muss man gar nicht so weit suchen, weil in Philipper 2, Vers 2, das Wort Demut auch nochmal ganz explizit erwähnt wird. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man achte den anderen höher als sich selbst. Das ist ja eigentlich ein schöner Leitgedanke für das tägliche Miteinander. Aber bloß weil man sein Leben schon Gott übergeben hat, heißt es nicht, dass man all die negativen Eigenschaften, die in uns wohnen, wie einen Mantel ablegen kann, wie zum Beispiel Eigennutz, Eitelkeit, falscher Stolz und so weiter. Wenn man Gottes Geist zu sich einlädt, dann verdrängt er zwar diese ganzen negativen Eigenschaften, aber sie schlummern ja trotzdem unter der Oberfläche weiter. Die werden sozusagen nur zurückgedrängt. Aber dann ist es einfach immer wichtig, dass man sein Herz auch offen hält, dass man immer wieder neu den Geist Gottes zu sich einlädt, dass er mehr Raum wieder einnimmt in uns und dass die schlechten Gedanken einfach auch wieder zum Schweigen kommen. Denn da ist es dann auch wichtig, dass man auch Bibelstellen, wie zum Beispiel jetzt den Philipper-Hymnus, zu Rate zieht und wieder durchliest und sich wieder bewusst macht, dass Jesus aus reiner Liebe, er, der wirklich nie irgendwas falsch gemacht hat, so viel Leid und Schmerz auf sich genommen hat, damit wir das wahre Leben erfahren dürfen. Also Demut ist somit etwas anderes als das, was man sich gemeinhin darunter vorstellt. Nicht dieses geduckte, memmenhafte, nicht dieser Sklavengeist, den Nietzsche den Christen vorwirft. Wir müssen uns als Christen kein bestimmtes Aussehen, kein bestimmtes Handeln angewöhnen, um unsere Demut zur Schau zu tragen, denn das wäre der falsche Weg, sondern es ist die Herzenshaltung, auf die es ankommt. Aus vollem Herz demütig zu sein, fällt uns allerdings, wie auch der Ruben vorhin schon in seiner Hinführung erwähnt hat, uns Individuen, vor allem aus einem westlichen Industrieland, nicht unbedingt einfach, würde ich sagen, weil überall auch diese Selbstverwirklichung propagiert wird, egal in welchem Bereich. Und es ist ja per se auch nicht schlecht, dass aber Selbstverwirklichung und Demut, das hat eine tiefe Kluft zwischendrin, die wir nur durch Jesus in uns überbrücken können. Wenn wir unsere Freiheit in Abhängigkeit von Jesus finden, dann gehen Selbstverwirklichung und Demut Hand in Hand. Daher braucht es Mut, uns voll und ganz auf Jesus einzulassen, ihm zu vertrauen, unser Leben ihm zu übergeben, mit allem, was dazugehört. Und wirklich sich einzugestehen, sich bewusst zu machen, dass er der beste Navigator für unser Leben ist. Und dass er es in jedem Fall immer gut mit uns meint. Er wird unser Vertrauen niemals enttäuschen. Er ist nicht wie die Mitmenschen, die unser Leben begleiten. Er ist immer verlässlich und treu. Er, der Gottessohn, und ich wiederhole es jetzt nochmal, er lebte 33 Jahre auf der Erde. Er hat Schimpf und Schande ertragen, Verleumdung, musste sich rechtfertigen und so weiter. Nahm es auf sich, und das glaube ich, das war das Allerschlimmste für Jesus, dass er von Gott getrennt wurde, starb am Kreuz für unsere Sünden. Und wenn das kein Zeichen für wahre Demut und Liebe ist und Dienerschaft, dann weiß ich auch nicht. Und ja, er hat sich auch gewünscht, dass der Kelch an ihm vorüberginge. Die Zeit vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane, da hat er auch gebetet aus voller Inbrunst. Aber er war stets mutig und hat seine demütige Haltung niemals aufgeben. Er hat es so mit Mut zu Demut, denn er wusste, worauf es ankam und wie vielen Menschen er dadurch das Leben retten würde. Ich hatte, als ich zum Glauben kam, damals ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, dass Jesus mich jetzt sofort um 180 Grad verändern wird. Heute im Nachhinein ist es natürlich lachhaft, aber damals war das tatsächlich eine Sorge und ich habe auch Gott diese Sorge anvertraut. Denn ich wollte nicht von jetzt auf nachher die Zügel über mein Leben locker lassen. Das heißt, ich war anfangs dahingehend weder besonders mutig noch besonders demütig, obwohl ich eigentlich wusste, dass Gott es nur gut mit mir meint. Aber Gott kannte mein Herz, er kannte meine Sorgen und er hat wirklich mir Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, seither immer wieder bewiesen, dass seine Pläne die besten sind und dass ich mich auch vertrauensvoll in seine Hände auch fallen lassen darf. Und ähnlich wie die ersten Gemeinden damals, wie zum Beispiel die Philippergemeinde, geht es mir manchmal auch so, dass durch Liedtexte in Kombination mit eingehenden Melodien, die mir dann auch Spaß machen zu singen, mein Herz auf eine besondere Weise angesprochen wird. Und obwohl die Liedtexte vorformuliert sind, helfen sie mir oftmals dabei, Dankes-, Lobes- oder Klagesituationen treffend auf den Punkt zu bringen und somit auch vor Gott zu bringen. Und in diesem Zusammenhang danke an die Band, dass ihr da Woche für Woche die Liedtexte so schön umsetzt. Das macht dann wirklich Spaß, Lobpreis zu machen. Und ich finde, es ist auch wichtig, also für mich auf jeden Fall. Und wir haben vorhin das Lied Goodness of God oder auch auf Deutsch Güte von Gott gesungen. Und wir haben das ganz bewusst gesungen, ich habe es mir nämlich gewünscht. Und weil es im Text heißt, ich liebe dich, Herr, nie verlässt mich deine Gnade. Jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Und solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Ich liebe dein Wort. Du führst mich auch durch das Feuer in tiefster Nacht. Bist du nah wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. Ich lebe in deiner Güte, mein Gott. Deine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach. Alles, was ich bin, lege ich vor dich hin. Ich gebe alles dir. Deine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach. Und diese Zusage, dass Gottes Güte uns immer nachjagt, dass wir als seine Kinder immer zu ihm kommen dürfen, dass wir ihm vertrauen können, dass er uns niemals aufgibt, dass er geduldig ist, uns treu bleibt und dass er in jeder Lebenslage als Freund, als Vater, als die Person, die wir gerade brauchen, beisteht. Es ist das Beste, was uns jemals passieren kann. diese Zusage ist wie so ein großes Auffangnetz. Wenn man den Schritt wagt und mutig, demütig sein Leben Gott anvertraut. Also es kann somit nichts passieren. Im Gegenteil, wir erfahren so viel Gutes, Güte, Gnade. Und ich wünsche mir einfach, dass wir alle hier, die wir jetzt heute hier sehen, dieses Lied auch noch in 5 Jahren, in 40 Jahren aus vollem Herz singen können. Ob es jetzt mit der Melodie ist oder ähnlich in einem anderen Lied, völlig egal, aber dass wir diesen Text einfach immer in unserem Herzen auch bewahren können, dass wir dem zustimmen können und dass wir einfach uns bewusst sind, dass wir ja, dass es ein Segen und eine Freude ist, demütig sein zu dürfen, all das zu empfangen, was Gott für uns bereithält. Und schauen, und das ist ja das Spannende dabei, schauen, wie sich unser Leben dadurch verändert und weitere Züge annimmt. Und jetzt frage ich euch, ist es nicht ein wunderbares Geschenk, was wir dadurch bekommen haben? Genau, ich würde jetzt ganz zum Abschluss noch mit euch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du so gütig bist, so wunderbar bist. Ich danke dir, dass es zwar im ersten Schritt, dass man im ersten Schritt Mut braucht, demütig zu sein, dass man die Kontrolle auch an dich abgibt. Aber Herr, ich danke dir, dass du uns so viel mehr gibst dafür, dass wir dir unser Vertrauen schenken. Hab Dank, dass du einfach so ein großer, liebender Vater für uns bist. Und dass wir vertrauensvoll immer zu dir kommen dürfen, egal was uns gerade beschäftigt. Und danke, Herr, für Jesus. Danke, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass er uns zeigte, wie es geht, zeigte, was wahre Demut wirklich bedeutet. Und mach uns das auch bewusst, wenn wir jetzt in der kommenden Woche in unserem Alltag verschiedene Herausforderungen begegnen, dass wir uns immer mal wieder fragen, was hättest du getan?